Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ach, so lange bis die gehen. Sage ich euch nochmal Danke, dass ihr hier mitmacht und Drehgenehmigungen erteilt und solche Sachen und euch hier runterpferchen lässt, damit es ein bisschen voller aussieht, ne? Ich werde dagegen ein Mädchen antreten und besser sein im Bibelverse aufsagen. Wer mich kennt, der sieht jetzt schon meinen Untergang. Aber ihr werdet euch wundern, was hier drin alles steckt. So. Wir starten. Matze hat schon ein bisschen angekündigt, wo unser Titel herkommt. Ich glaube, es hackt Judith Holofernes. 2011 war das. Angefragt von der Bild-Zeitung, ob sie bei einer Werbekampagne mitmachen will. Und ich lese mal den Anfang ihres Briefes vor. Liebe Werbeagentur Jung von Matt, die machten das im Auftrag der Bild, ne? Bezüglich eurer Anfrage, ob wir bei der aktuellen Bild-Kampagne mitmachen wollen, ich glaube, es hackt. Die laufende Plakataktion der Bild-Zeitung mit sogenannten Testimonials, also irgendwelchem kommentierendem Geseiere, auch kritischem hört, von sogenannten Prominenten, auch kritischen, oho, ist das perfideste, was mir seit langer Zeit untergekommen ist. Will heißen, nach euren Maßstaben sicher eine gelungene Aktion. Wer das damals nicht mitbekommen hat, findet man immer noch im Netz diesen Brief. Und da haben wir unseren Titel her. Ich glaube, es hackt. Es ist allerdings eine Reihe über den Galaterbrief. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst war. Mir war das gar nicht so bewusst, erst jetzt im Vorbereiten. Das ist ein echter Ich-glaube-es-hackt-Brief. Also so ist der geschrieben. Vor allem, wenn man ihn am Stück liest, kriegt man das mit, dass dieser Brief entrüstete Worte enthält, wütend geschrieben ist und sogar ein paar verbale Entgleisungen drinstecken. So, Paulus schreibt ihn und er hat so einen Hals. Warum, erzähle ich später. Erstmal beschäftigen wir uns im Moment noch mit dem Wütendsein. Manchmal, wenn Leute wütend sind, dann haben sie ja recht. Manchmal, ne? Nicht immer. Aber manchmal ist es so, dass du auch denkst, gut, dass mal irgendjemand der Kragen platzt jetzt hier. Und wir werden uns jetzt ein bisschen Ich-glaube-es-hackt-Stimmung bringen, habe ich gedacht, für den Anfang. Also so ein bisschen euer Blut in Wallung. Vielleicht kann mal jeder seinen Nebenmann treten oder eine Beleidigung. Nein, wir machen das anders, war mir schon klar. Am Ende einige machen es, bevor ich, ja. Aber ich habe gedacht, wir schauen einfach Leuten beim Wutausbruch zu. Und wir haben ein paar TV-Szenen. Manche dieser Wutausbrüche sind quasi legendär. Ihr seht jetzt mal den ersten Teil, ein paar der legendären haben wir uns noch für den zweiten Teil ein andermal an einem Sonntag dann aufgehoben. Also schauen wir mal Wutausbrüche 1. So, ihr seid ein bisschen angeheizt für das Thema. Zur Ehrenrettung von Klaas Häufer Umlauf. Die Szene ist nachgespielt. Das Original ist Klaus Kinski. Der ist wirklich so ausgerastet. Der König emotionaler Entgleisungen. Und die hübsche Entgleisung hier am Schluss, ja, ist auch nicht echt. Ich habe gedacht, ich zeig's euch trotzdem, aber anscheinend ist das irgend so eine Satire-Show und naja. Schade, ne? Irgendwie. Interessanterweise, das merkt ihr dann, wenn ihr den zweiten Teil guckt, sind die meisten TV-Wutausbrüche im Bereich des Fußballs zu finden. Also offensichtlich hat man, es gibt ja eigentlich Themen, die sind viel, viel ärgerlicher, also was so auf der Welt passiert, ne? Aber man hat seine Emotionen im Grunde, man bewahrt seine Kontenance vor der Kamera, offensichtlich immer besser in allen möglichen Sparten, nur beim Fußball. So. Völler, das ist das, was mir als erstes einfiel. Völler hat sich zumindest, ich bin ein bisschen älter, ne? Zumindest in meine Erinnerung eingebrannt, der Wutausbruch von Völler. Ich saß auf einem Campingplatz in Italien, ich weiß das noch, und ich habe es nicht gesehen, sondern nur gehört, weil der Nachbar so laut seinen Fernseher hatte. Und ich war mit ihm wütend. Ich fand es super, besonders bei den Weizenbieren. So, nicht immer, aber manchmal oder sogar, ja doch, manchmal, sagen wir manchmal, hat Wut einen guten Grund. So, ich weiß, es gibt auch Wut, will ich am Anfang auch sagen, das ist blinde Wut. Der Choleriker, der auf 180 ist sofort, ohne Grund, oder vielleicht bist du sogar verletzt worden schon in deinem Leben, vielleicht sogar über eine längere Strecke von einem Menschen, der zur Wut tendiert. Ja, vielleicht hast du darunter schon gelitten. Diese Art Wut meine ich nicht. Ich meine das, was man, ist auch ein gefährlicher Begriff, aber was man so heilige Wut nennen kann. Also irgendwie, etwas ist falsch, etwas ist ungerecht, etwas ist fies und irgendjemand sagt mal was dazu, weil man es wirklich, wirklich so nicht tolerieren kann. So. Und dann sind Wutausbrüche fast sympathisch, ja? Wenn jemand wütend wird, dann ist er ja immer authentisch in dem Moment. Das ist nur nicht immer gut, wenn Leute, also nicht immer ist gut, wenn Leute authentisch werden, ist schon klar, ne? Bei manchen denkst du, aber jedenfalls, du wirst authentisch, wenn du wütend bist. Und wenn der Grund für deine Wut ein guter ist, dann können sich andere damit identifizieren. Wir werden fast ein bisschen mitwütend. Dann kann Wut auch irgendwie eine reinigende Wirkung haben. Ey, jemand hat's einfach mal gesagt. So. Sowas haben wir vor uns, wenn wir den Galaterbrief lesen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das bisher so wusstet, aber Paulus stinkt etwas ganz gewaltig und er schreibt einen echt gepfefferten Brief. Es ist der schärfste Brief im Neuen Testament. Jetzt ist Paulus sowieso kein Mimöschen, das ahnt man schon, wenn man seine Briefe so ein bisschen liest. Aber bei keinem anderen Thema wird er so wie hier, so kompromisslos. Thorsten Sträter hat ein Buch geschrieben und den Titel könnte man eigentlich über den Galaterbrief schreiben. Der Titel seines Buches hieß Selbstbeherrschung, Umstände halber abzugeben. Das ist ungefähr Selbstbeherrschung, Umstände halber abzugeben. Und dieser Brief, dieser gepfefferte Brief hatte Wirkung in der Kirchengeschichte. Über Jahrhunderte, Jahrtausende. Luther, auch kein Mimöschen, ne? So, der hat diesen Brief geliebt. Er schreibt, die Epistel, das ist ein anderes Wort für Brief, die Epistel an die Galater ist meine Epistel, mit der ich mich verlobte. Sie ist meine Käthe von Bohren. Käthe von Bohren ist seine Frau. Luther liebte diesen Brief. Und er liebte diesen Brief vor allem wegen der Sache, wegen der Paulus so wütend wird. Denn das war auch Luthers Lebensthema, diese Sache. Luther hat 1516, 17 im Winter eine Vorlesung über den Galaterbrief gehalten und dann kurz darauf später die Revolution, hätte ich fast gesagt, die Reformation losgetreten. Also der Galaterbrief hatte eine große Wirkung auf Luther. So, was ist die Sache, um die es in dem Brief geht? Was ist der Grund für Paulus' Wut? Warum mag Luther den Brief so? Jetzt, um uns der Sache zu nähern, brauchen wir ein bisschen historischen Hintergrund. Und das ist ja immer langweilig, ne? Historischer Hintergrund von Bibel und Geschichten. Ich mache es deswegen mal so, mit so einer kleinen Gedankenreise. Du kannst mal versuchen, dir vorzustellen, du lebtest in der Türkei. Das kann man sich ja noch vorstellen. Zentral-Türkei, so Raum Ankara. Trockenes Klima, heiße Sommer, kalte Winter. Allerdings heißt Ankara zu deiner Zeit noch Ankyra. Du lebst auch nicht in der Türkei, sondern in Galatien und es ist das Jahr 50 nach Christus, ungefähr. So. Kannst dich vielleicht trotzdem reindenken. Du bist, Achtung, Kelte. Du bist ein Kelte. Jedenfalls bist du keltischer Abstammung. Genauer gesagt, keltisch-gallischer Abstammung. Mit gallischen Wurzeln. Ein Kelte mit gallischen Wurzeln. Also Asterix und Obelix sind sozusagen entfernte Verwandte von dir. Deine Vorfahren, mit deinen Vorfahren verband man wirklich das, was wir heute so manchmal mit den Kelten verbinden. Ja? Also Krieger. Vor 300 Jahren sind deine Vorfahren in dieses, das hieß noch nicht Galatien da, eingefallen, haben es geplündert, besiedelt und den umliegenden Völkern das Leben schwer gemacht und so weiter. Dein Volk ist berühmt für seine Kampfkraft, oder war es, für seine Wildheit, für die Loyalität als Söldner. Cäsar hat Kleopatra 300 Galater als Leibwache an die Seite gestellt. So, also das ist dein Volk. Jetzt sind es auch die Römer, die aus eurem Volk ein bisschen befriedet habt. Ja, die Nachbarn überfallt ihr nicht mehr. Ihr seid jetzt römische Provinz Galatien. Dein Weltbild, wie du die Welt siehst, das ist bevölkert von Gottheiten, von Mächten, von Kräften, von Übernatürlichem, was in dieser Welt wirkt. Deine Vorfahren haben natürlich die keltischen Kulte mitgebracht. Sogar Menschenopfer spielten da wohl eine Rolle teilweise. Aber auch, ihr habt auch die Götter der Griechen und der Römer, ihr habt da so das adaptiert und integriert und du lebst jedenfalls in einer Welt, man könnte so sagen, wo das, was hier unten passiert, irgendwie seine Spiegelung da oben, irgendwo in den Mächten hat. Ja, also Krieg zwischen zwei Völkern, dann kämpfen da oben auch die Götter, so. Das heißt, in deiner Welt wirken Kräfte, die kannst du dir zunutze machen, aber von denen musst du auch erschauern. So, und jetzt hat vor kurzem, zwei, drei Jahre her oder so, eine kleine Bewegung sich ausgebreitet, auch in Galatien. Initiiert durch einen jüdischen Mann, Paulus. Den hast du sogar kennengelernt. Der der hat gepredigt in der Gegend da und kleine Gemeinschaften gegründet. Darf man sich nicht so groß vorstellen wie hier. Ja, was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, ja, aber das sind dann eher kleine Gemeinschaften, die so in Häuser passten, sowas, so in Privathäuser. Du bist ein Teil so einer Gemeinschaft geworden, weil die Botschaft, die dieser Mann hatte, die war für deine keltisch-gallischen, römisch-griechischen, was auch immer, Ohren, ja, was auch immer du so adoptiert hast, schon völlig anders, aber auch irgendwie befreiend. Das war eine Botschaft von einem Gott. Schon mal total neu. Dieser Gott, das ist das Krasse, ist ein Guter. Das kann man von den Göttern so nicht sagen. Sie sind im besten Falle unberechenbar. Ein Guter. Und der hat eine gute Welt geschaffen, auch neu. In deiner Vorstellung ist die Welt das Ergebnis eines Kampfes zwischen Gut und Böse da oben. Und ja, also das ist eine böse Welt. So. Diese Welt, die dieser Paulus predigt, ist eine gute. Und dieser Gott liebe diese Welt. Was für eine Vorstellung. Und er sei Mensch geworden. Das kennst du aus deiner Welt, ja? Also, ja, Götter, die Menschen werden so Menschengestalt annehmen. Aber dieser Gott habe sich aus Liebe und um die Welt aus Gewalt und Tyrannei und Tod zu retten, habe dieser Gott Gewalt und Tyrannei und Tod auf sich genommen und sei gestorben. Und dann, was dieser Paulus immer wieder leidenschaftlich betonte, sei er auferstanden. Und jetzt sei dieser Gott, Jesus von Nazareth, ein Zimmermann. So, sei Herr über Himmel und Erde und über alles, was dazwischen ist und die Dinge, die du dir da so vorstellst. Diese Geschichte war so fremd für dich, aber so anziehend, dass du angefangen hast, sie zu glauben. Vielleicht weißt du noch nicht mal so richtig, warum überhaupt. So, und du hast angefangen, dich mit denen zu treffen, die das auch glauben. Und Leute haben angefangen, anders zu leben. Irgendwie habt ihr Dinge angefangen, anders zu handhaben als in der Gesellschaft. Zum Beispiel haben Leute angefangen, Frauen und Kinder wertzuschätzen. Gleich wie Männer. Revolutionär. Oder Väter haben angefangen, anders mit ihren Familien umzugehen. Oder Großgrundbesitzer oder überhaupt nur Besitzer von Eigentum mit ihren Sklaven. Leute begannen, Feinde zu lieben. In deinem Fall vielleicht die Römer, die hier Galatien befriedet haben und so ein bisschen von oben die Gesetze bringen, ja? Oder? So, und irgendwie hat sich da viel verändert. Und den Paulus habt ihr richtig lieb gewonnen. Ich fantasiere übrigens nicht nur, ja? Das kann man so ein bisschen aus dem Brief raussammeln. Dass sie ihn gern hatten, diesen Paulus. Das war kein imposanter Redner offensichtlich. Der kam sogar körperlich angeschlagen zu euch. Aber aus ihm leuchtete wohl irgendwas. Vielleicht ist das, was man früher bei, 20 Jahre früher bei diesem Jesus irgendwie anscheinend irgendwie erlebte, wenn man ihm begegnete. Jedenfalls, ihr mögt den Mann. So. Paulus ist allerdings nicht geblieben, der ist weitergezogen. Dann kamen auch noch andere, die da umherzogen und die haben euch noch mehr erzählt über den christlichen Glauben. Ja? Was man auch noch wissen muss, sie haben erzählt, dass dieser christliche Glauben seine Wurzeln im jüdischen Glauben hat. Und dass das wichtig ist, auch von Mose zu wissen. Und die Lebensregeln am Sinai und die ganze Geschichte des Volkes und so. Und das war super spannend für euch. Seither habt ihr angefangen, den Sabbat zu halten und die ein oder andere jüdische Speisevorschrift auch, das ist ein bisschen exotisch, aber auch so sinnvoll und ein paar jüdische Feste zu feiern und einige denken sogar darüber nach, sich beschneiden zu lassen. Okay, nur die Männer. Vielleicht ist ja dann zwischen Männern und Frauen doch auch irgendwo nochmal ein Bedeutungs... Naja, jedenfalls hast du gemerkt, wie viel komplexer dieser neue Glaube irgendwie nochmal ist und wie viel tiefer man da reinsteigen kann. Und du willst irgendwie so leben, dass dein Leben Gott gefällt und ein paar Regeln gibt's da zu beachten. Okay, warum nicht? Das sind ja auch alles gute Sachen. So, jetzt war Paulus zum zweiten Mal da. Und als er abreist, ist dir nicht entgangen, dass er verstimmt war. Und jetzt sitzt du vorne im Gottesdienst oder in diesem kleinen Raum da, wo ihr euch trefft. Und Corinna kommt nach vorne und sagt, Paulus habe einen Brief geschrieben. Hat er noch nie gemacht. Und sie beginnt, ihn vorzulesen.
Paulus, Apostel berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich über euch.
Ich wundere mich über euch ist der erste Satz des nächsten Abschnitts. Ich wundere mich über euch. Der Galaterbrief, so beginnt er. Und heute, weil wir die anderen Paulusbriefe kennen, fällt uns was auf, was vielleicht dir früher, damals, als du da saßt, ja, und Corinne hat vorgelesen, nicht aufgefallen wäre. Außer wenn du Paulus gut kennst. Nämlich, er beginnt zwar nicht mit, ich glaube, es hackt, ja, aber er beginnt anders als alle anderen Briefe. Etwas fehlt. Normalerweise beginnt Paulus seine Briefe immer mit Dankesworten. Nicht unbedingt erster Satz, aber ziemlich bald. Ich lese mal ein paar vor. Kolosserbrief. Immer wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben gehört. Danke. So. Philipper, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Römer, als erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, denn in der ganzen Welt erzählt sie von eurem Glauben. Epheser, könnte man so weitermachen. Korinther sogar, mit denen hatte er nun auch Stress. Ja, war keine einfache. Weil wir von eurem Glauben und eurer Liebe gehört haben, darum danken wir Gott, dem Herrn. Nee, das war Epheser übrigens. Aber so ähnlich steht es auch bei Korinther. Also eigentlich immer ein bisschen das Gleiche. Jeden Brief fängt er so an. Irgendwo sagt er immer, ich danke euch, ihr seid großartig. So. Ich danke für euch. Hier nix. Nix. Ja, nach der Eingangsformel kommt das mit, ich wundere euch. So nach dem Motto, ey, wenn ich euch denke, muss ich sagen, ich wundere mich. Ich bin gelinde gesagt irritiert. Ich raff es nicht. Wer hat euch denn ins Hirn, also... Ja, ich wundere mich über euch. Im Brief kommt später zum Ausdruck, dass er die wirklich gern hat. Deswegen habe ich das eben so ein bisschen in diesen Rückblick da oder diese Gedankenreise da reingenommen. Er hat die wirklich gern. Trotzdem kein positives Wort. So nach dem Motto, sparen wir uns die Nettigkeiten, Leute. Echt jetzt, was ist in euch gefahren? Und jetzt legt er richtig los. Und ich lasse die Corinna noch ein bisschen weiterlesen. Er wird darin fast, also manchmal wirst du was ein bisschen schlucken und sagen, unsachlich mindestens.
Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von den uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wird euch verkündet haben, die wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst, Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister. Das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart.
Danke dir, den Rest lese ich selber. Wir werden heute relativ viel lesen. Manchmal werde ich auch noch ein bisschen nacherzählen. Aber wir wollen versuchen, so ein bisschen euch durch diese ganze Reihe, so ein bisschen auch den ganzen Galaterbrief mal eben so. Deswegen ist es manchmal ein bisschen textlastig. Aber auch erst, wenn man alles liest, merkt man, wow, Paulus ist krass zwischendurch. Also vor allen Dingen mit dem Verflucht, ne? Also die Leute, die euch da angeblich noch ein paar mehr Dinge über den Glauben erklärt haben, ja, mit den jüdischen Wurzeln und den anderen Regelchen und so. Das ist nicht wichtige Zusatzinformation, sagt er. Das euch irgendwie hilft, noch richtiger zu glauben oder so. Das ist eine andere Botschaft. Das ist schon hart. Wenn ihr euch dem zuwendet, sagt er, dann wendet ihr euch gleichzeitig vom Eigentlichen ab. Das ist schon radikal. Verflucht sein, die euch so etwas erzählen. So einen Hals, erkocht. Das finde ich, ja, ist das sachlich verflucht? Hey, entweder ist Paulus der Choleriker, ne, der auf 180 ist ohne Grund, oder der vielleicht sich einfach ärgert, dass ein anderer da noch irgendwie in seine Lehre reinredet. oder er hat Recht und dann wird er zu Recht so wütend. Genau vor der Frage standen übrigens die Galater. Paulus sagt so, die anderen sagen aber so. Liegen die denn jetzt so falsch? So, heute werden wir ist nur der Auftakt in die Reihe. Der Kern der Sache, für die Paulus kämpft und warum er so sauer wird und so. Die streife ich heute nur kurz, weil sonst nehme ich all das weg, was der Matze nächstes Mal sagen wird. Aber ich muss es trotzdem kurz sagen, um was es geht. Die große Frage, die hier im Raum steht und die bei den Galatern auf der Kippe steht und wegen deren er so sauer wird, ist, was ist wirklich die Botschaft des Christentums? Was ist sie wirklich? Ist es das hier, und jetzt muss ich hier ein bisschen werkeln, ich hoffe, dass ich das jetzt überhaupt hinkriege. Vielleicht andersrum. Ne? Steht da das Richtige? Ja. Ist es das hier? Gnade? Paulus hat das in Vers 3 schon mal kurz angedeutet. Ich habe eben gesagt, es war nur die Eingangsformel, aber das ist mehr als die Eingangsformel. Da steht, dass er den Galatern Gnaden und Frieden von Gott, dem Vater und Jesus Christus zuspricht. Und diese beiden Worte da, die sind nicht einfach nur so ein frommes Hallo, Gnade und Frieden, Salve oder so, sondern Gnade. Bei Paulus ist das, Gott liebt euch ohne Bedingung. Ohne Bedingung kann ich euch so zusprechen. Und Friede, Shalom, im Hebräischen wäre das Shalom, im Griechischen steht natürlich was anderes. Das ist all das, was sozusagen ein gutes und vernünftiges, gelingendes, lebenswertes Leben ausmacht. Ja, das würdest du so nennen, Frieden. All das, wonach die Galater sich irgendwie sehen. Ja. So, dann sagt er, das habt ihr von Gott, dem Vater und Jesus Christus. Gehört es euch, ist euch. Kann ich euch zusprechen. Anders gesagt, Gott ist für euch, Punkt. Das würde dieses Wort hier bedeuten. Müsst ihr nichts mehr für tun, nicht das kleinste Regelchen. Ist das Evangelium, das ist die Frage, die Nachricht, die frei macht, ja? Oder ist es das hier? Und das ist ein tatsächlicher Streitpunkt. Hoffentlich bleibt das so. Das ist das, was in eure Gemeinschaft und in eure Herzen getragen wird. Von diesen Leuten, die da noch ein paar Zusatzinformationen haben. Regeln halten, ein paar Feiertage beachten, Speisevorschriften. Und da heißt es, ey, dann habt ihr so richtig vollen Zugang. Ja? Gewisse Dinge tun und gewisse Dinge nicht tun. So kann man mal sagen. So, ist es das oder ist es das? Die Leute, diese Leute da, und ich würde fast sagen, ganz schön viele Christen heute sagen, beides irgendwie, ja. Die Leute würden sagen, ganz klar das ist das Zentrum, so, ein bisschen hiervon. Du musst ein bisschen was schon hiervon auch wissen und leben. Sonst machst du das irgendwie hohl. So, Paulus sagt, nee, nicht bisschen. No way. Es gibt hier nur entweder oder. Nur entweder oder. Und diese Linie wird sich über die nächsten Predigtreihen verlängern. Und es wird immer um dieses entweder oder gehen. Durch den ganzen Brief. Er macht dieses Schwarz-Weiß auf. Er sagt, also entweder oder. Ihr könnt nicht beides. Dieses Thema drehen wir uns in den nächsten Wochen. Vielleicht braucht ihr ein paar Sonntage, um zu raffen, was das jetzt eigentlich mit euch zu tun hat. Ja? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht vor, euch beschneiden zu lassen. Sag ich mal. Oder so. Was hat denn das mit 21. Jahrhundert zu tun? Vielleicht ahnst du es schon ein bisschen. Für Paulus war die Sache derart entscheidend, dass er auf 180 ist, als er merkt, die Galater sind sich nicht mehr so sicher. Für Luther war das hier der Auslöser für die Reformation. Und diese, wie viele Thesen, 95 da, Wittenberg oder so, Kirche an die Tür gehämmert. So, dazu in den nächsten Wochen mehr. Ich will euch jetzt nur noch mitnehmen in Paulus Innenleben so ein bisschen. Das macht er nämlich jetzt im folgenden Text. Er beschreibt im Grunde, er erzählt von sich. Und wir müssen Paulus ein bisschen verstehen, um zu verstehen, warum das so wichtig ist. Denn wofür einer kämpft, wie Paulus, das hat natürlich immer mit deiner Geschichte zu tun. Soll es nicht heißen, das ist nur Paulus Steckenpferd. So, aber natürlich hat das mit seiner Geschichte zu tun. Was du über Gott und über Kirche denkst, hat auch mit deiner Geschichte zu tun. Da kommen wir gar nicht raus. ob du das jetzt gut findest oder schlecht, aber mit deiner Geschichte hat das zu tun, mit meiner auch. Jedenfalls in den folgenden Zeilen, da nehme ich euch jetzt zum Schluss noch mit rein. Da sagt er im Grunde, Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich Gesetz sage. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich Gnade sage. Paulus, ne? Ich habe für beides gekämpft. Hierfür habe ich gekämpft, da ist sogar Blut geflossen, das Blut anderer. Hierfür hat er auch Blut vergossen, allerdings dann irgendwie sein eigenes zum Schluss. Oder zwischendrin auch. Ich lese mal ein bisschen weiter. Aber ja, ihr müsst nicht Angst haben, dass das wahnsinnig lang geht. Wir gehen da ruckzuck durch den Text und bei den wichtigen Stellen bleiben wir hängen. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinden Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferung meiner Vorfahren. Er sagt im Grunde, Leute, ich war ein Fanatiker, ich war ein religiöser Radikaler. Ich habe die Feinde meines Glaubens bekämpft, aktiv, vor Gericht gebracht. Paulus war dabei bei Steinigungen. Also, man hatte Angst vor diesem Mann. Er sagt, ja sicher, habe ich Gott geliebt, ne? Ich war mir sicher, ich tue das Richtige. Ich dachte, ich kämpfe die Wahrheit. Aber Leute, diesen Lebensstil, den einige von euch fordern wieder, ja, den habe ich nicht nur ein bisschen gelebt, so, sondern den habe ich verteidigt. Den habe ich mit Gewalt verteidigt sogar. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon früh für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Ihr kennt die Story vielleicht, das ist da Paulus auf dem Weg nach Damaskus in Sachen Christenverfolgung und dann fällt er vom Pferd und hat eine übernatürliche Erscheinung, muss man sagen, und er erzählt dann später, den ich eigentlich verfolgte, ja, dem bin ich da begegnet. Ich bin Jesus Christus begegnet, so sagt er das. Und mein ganzes Weltbild brach zusammen. Und das hier gehörte zu meinem Weltbild. Und was ich bekämpft hatte, das begann ich jetzt auszubreiten. Und zwar nicht als Jude, als jüdisch Gelehrter unter den Juden, sondern unter den Heiden, unter gallischen Kelten unter anderem. So, und ich habe ihnen nicht das Judentum gebracht als erlösende Religion, sondern nur die Botschaft von diesem einen Mann, dem ich da begegnet bin, der vor wenigen Jahren, als Jesus von Nazareth in meinem Heimatland von sich reden gemacht hat. Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wofür ich gekämpft habe und ich weiß, wofür ich heute stehe. Jetzt lese ich noch was vor und danach, die nächste Passage, erzähle ich nur noch nach. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat. Ihr könnt mal überlegen, warum er das hier eigentlich überzählt. Während ich lese, könnt ihr mal überlegen, warum sagt er das eigentlich hier alles? Daraufhin, Paulus ist übrigens kein Kurzredner, deswegen lese ich Paulus manchmal so gern, weil er umständlich ist. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Arabien und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück. Erst dann, 3 Jahre später, ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen und blieb 2 Wochen bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich während dieser Zeit keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch schreibe, schreibe ich euch in der Gegenwart Gottes. Er ist mein Zeuge, dass ich nicht lüge. Ist ihm echt wichtig hier. Ne? Darauf ging ich nach Syrien und Zilizien. Die christlichen Gemeinden in Judäa, das ist da, wo Jerusalem ist, die kannten mich damals noch nicht persönlich. Das Einzige, was sie immer wieder hörten, war, der uns früher verfolgte, verkündet jetzt das Evangelium. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen war. Irgendwie, man kann sich erstmal fragen, warum, ist ihm wichtig zu betonen, dass das, was er lehrt, er nicht irgendwie von Menschen abgekupfert hat. Ja, er sagt, ich habe die alle nicht, ich bin erstmal für mich allein. Ja, nur den habe ich kennengelernt, dann den, die anderen kannten mich lange nicht. So. Warum? Ja, also wenn mir einer sagt, das, was ich dir sage, das habe ich nicht von Menschen, das habe ich direkt von Gott, dann denke ich erstmal, wow, alles klar. Das ist ja vertrauenserweckend. Also so, ja, da denke ich ja zuerst mal, wie, ja. Man muss jetzt ein bisschen verstehen, die Situation damals. Da gibt es diese 3, die hat er schon genannt, na 2 hat er genannt. Petrus, Johannes, Jakobus. Die großen 3 Apostel, gab noch mehr, aber diese 3 vor allem, ja. Das waren in der damaligen Kirche, diese und andere, die Garanten für zuverlässige Lehre. Warum? Weil das die Leute waren, die Jesus persönlich gekannt hatten. So, und jetzt steigt hier einer so quereinsteigermäßig, kommt hier der kleine Paulus dazwischen, ne? Der ist Jesus nie begegnet. Und der stellt sich aber auf eine Stufe mit den Aposteln und gründet in ganz Europa Gemeinden, viel mehr als die anderen, ja? Türkei, Zypern, Griechenland und so weiter. So, und Paulus hat deswegen keine so leichte Rolle. Und deshalb verteidigt er das so. Ja, er sagt, ich habe mir das nicht einfach nur von den anderen erzählen lassen und dann, sondern ich bin Jesus Christus auch begegnet. Ich habe ihn auch gesehen. So, ja? Nur anders. Und deswegen betont er so, Leute, was meint ihr, meine Kehrtwende, das hat nur damit zu tun, dass Menschen mir irgendwas erklärt haben? Nee, glaubt ihr, ich habe so eine Kehrtwende gemacht, weil Leute mir eine schlüssige Theorie erklärt haben? Deswegen ist ihm das so wichtig, das zu betonen. Und dann erzählt er, und das lese ich jetzt nicht vor, wer will, ja, der kann das hier mitlesen, wer mir nicht glaubt. Aber ihr müsst, das könnt das einfach nur ausblenden jetzt da, weil ich erzähle es nach. Dann erzählt er, wie er diese wichtigen Leute getroffen hat. Petrus, Jakobus, Johannes. Und wie sie, er und ein paar Mitarbeiter dahin sind, nach Jerusalem, und diese Leute gefragt haben, hey, ist es aus eurer Sicht okay, was wir tun? Nämlich, den Heiden nicht den jüdischen Glauben bringen, sondern nur die Message von Jesus Christus, Gnade. So. Nicht das Gesetz hier, sondern nur das hier. Ist das okay? Das war für die Leute damals nämlich ein Hammer-Paradigmenwechsel. Man muss dabei wissen, Paulus war Jude, ja. Auch überzeugter. So. Und Petrus, Jakobus, Johannes auch. Ja. Jesus war Jude, der war nicht Christ. So. Und für einen Menschen, der in dieser Tradition aufgewachsen ist, jahrhundertelange Tradition, ist immer klar gewesen, mit unserem Gott kannst du nur in Kontakt kommen, wenn du einer von uns wirst. Wir sind das Volk Gottes. So. Und jetzt lehrt der Jude Paulus den Heiden, das ist ja kein Schimpfwort, sondern einfach nicht die Nichtjuden, was anderes. Und das ist schon ein krasser Paradigmenwechsel in einem Kopf, in einem Herzen, was anders gelehrt wurde. Der Glaube an Jesus Christus, Leute, der reicht aus. Ihr braucht das andere nicht. Kein Gesetz, keine Beschneidung, kein Sabbat, keine 10 Gebote, kein Pilger nach Jerusalem, kein Opferkult, nix, null. Es gibt nicht noch irgendwelche Bedingungen, die man auch davon zu wissen, klar, das gut zu finden, klar, aber das ist absolut null, nix Bedingung. Das ist ein krasser Turnaround. Und Paulus will wissen, deswegen reist er da nach Jerusalem, er will von den großen drei wissen, ist das okay, was ich da mache? Und dann erzählt er da in dem Abschnitt, die Leute, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sind, ne, die haben gesagt, das ist okay. Das ist genau was, wie wir Jesus verstanden haben in dem, was er gepredigt hat. Dann sagt er dazwischen noch, ja, da gab es auch andere Stimmen. Jerusalem, ne? Da gab es schon Leute, die gesagt haben, nicht okay. Also wenigstens ein paar Gesetze, wenigstens der Sabbat, wenigstens die Beschneidung, wenigstens ein paar jüdische Speisevorschriften, weil das ist für uns so krass, was die da essen, das könnten wir nie so. Das sind dieselben Stimmen wie jetzt in Galatien. Und er sagt, wir haben keine Sekunde erwogen, dem nachzugeben. Sondern Petrus, Jakobus, Johannes haben gesagt, ihr habt unser Mandat, go. So, und dann erzählt Paulus zum Schluss noch eine Begebenheit. Und die macht so deutlich, warum er so emotional ist. Und dann bin ich schon fertig. Schon ist gut, ich weiß. Eine Begebenheit zwischen ihm und Petrus. Und die macht so deutlich, warum, was das für ein Kampf ist, quasi für die Freiheit, die Lanze zu brechen und nicht wieder da reinzurutschen. Er sagt, ey, ein paar Monate später, ne, sitzen wir in Antiochia, das ist jetzt woanders als Jerusalem, nicht weit von da, das ist sozusagen der Headquarter für ihre Missionsreisen und so. Petrus ist da. Und viele Leute aus Europa, also aus den heidenchristlichen Gruppen, so. Und wir haben zusammen gegessen, Petrus und die anderen und so, nichts Besonderes. Doch, ist was Besonderes. Für den Juden Petrus wäre das undenkbar gewesen, sowas zu tun. Für den Juden Paulus wäre das auch undenkbar gewesen. Tischgemeinschaft mit Heiden, das ist nicht einfach nur zusammen Pommes essen, das ist ein geistliches Geschehen. Das machst du nicht, das darfst du nicht. Petrus macht es aber. Und dann, sagt Paulus, und dann kommen da wieder ein paar Leute von der konservativen Fraktion aus Jerusalem. Leute, die noch die alten Regeln betonen, dürfen sie ja machen für sich. Und wisst ihr, was Petrus tut? Der setzt sich nicht mehr zu uns an den Tisch. Kaum sind die da, setzt er sich ein bisschen weg, ein bisschen Abstand, weil er weiß, ah, die haben Probleme damit und so. Und Barnabas, das ist Paulus' enger Mitarbeiter, wird auch schon angesteckt davon. Und ein paar andere fangen auch damit an. Und plötzlich sitzen die heidenchristlichen Christen Ein bisschen separat. Und wisst ihr, sagt Paulus, was ich da gemacht habe? Ich wurde, jetzt um mit Egersdörfer zu sprechen, emotional gseng aweng, aggressiv halt. Ja. Ich habe ihn vor der versammelten Mannschaft als Heuchler bezeichnet, den Petrus. Man muss wissen, das ist der Mann, auf den sich später Päpste berufen, ne, Petrus. Paulus sagt, ich hab gesagt, du Heuchler, du hältst dich selbst nicht mehr dran. Und kaum kommen hier die Hardliner, tust du ein bisschen anders. Du Heuchler, Petrus. So. Petrus, ich glaube, es hakt. So. Jetzt wisst ihr ein bisschen, warum Paulus rot sieht und wenn er dasselbe Muster, was er bei Petrus entdeckt und immer wieder entdeckt, hier bei den Galatern entdeckt. Ne? Leute, die es irgendwie schaffen, Leuten wieder einzureden, das ist schon super, aber das ist auch ein bisschen wichtig. Paulus hat eine Geschichte mit dem Thema und das ist sein Lebensthema. Und man könnte es vielleicht so sagen, ihr kennt das ja fast sprichwörtlich. Ja? Ich war auf dieser Seite und jetzt bin ich der. Und da gibt's nicht bisschen beides, bisschen Saulus, bisschen Paulus, nee. So, ich weiß, was es heißt, religiösen Gesetzen zu folgen. Ich weiß auch, was es heißt, zu checken, dass Gott ganz anders ist. Und der ist für mich, und zwar einfach so, ohne. Und wenn ihr Leute, wenn ihr wieder dahin zurück wollt, dann nicht mit mir. So, hier steht einiges auf dem Spiel. Vielleicht habt ihr es ein bisschen, ahnt ihr es ein bisschen. Nächstes Mal dann mehr dazu. Die Frage, was bedeutet das für uns, ja? Das kommt nächstes Mal. Aber ihr habt ja auch ein Gehirn, ihr könnt ja schon mal nachdenken ein bisschen darüber, über die Frage, was hat denn das mit mir zu tun überhaupt? Und deswegen, ich pack das mal in zwei Richtungen. Fragen, die du dir jetzt einfach mitnehmen. Ich lasse dich sonst mit dem jetzt einfach mal allein, ja? Aber die zwei Fragen gebe ich dir mit. Wenn du jemand bist, der, sagen wir, dem christlichen Glauben eher skeptisch gegenübersteht, ja? Dann kannst du dich mal fragen, wie würde ich als jemand, der von außen drauf guckt, der vielleicht ein bisschen objektiv ist, wie habe ich das Christentum bisher verstanden? Also ist das eine Religion, in der man gewisse Dinge tun und gewisse Dinge lassen muss? Sehe ich das so? Ist das dein Bild vom christlichen Glauben? Welche Dinge sind das? Welche glaubst du, muss man tun und lassen? Und führt also deiner Meinung nach der christliche Glaube in Freiheit? Oder aus deiner Außenperspektive eher in Enge. Und hat dich das schon mal wütend gemacht. Hättest du Paulus auf deiner Seite übrigens. Also du kannst mal drüber nachdenken, wie sehe ich diesen christlichen Glauben und was ist das, was ich das Gefühl habe, das musst du schon tun und lassen. Und wenn du jetzt jemand bist, der sich Christ nennt, und dann stell dir mal eine andere Frage. Wahrscheinlich ist dir das hier total wichtig, ne? Und Jesus Christus ist total wichtig. Und das weißt du alles, unverdiente Gnade. Aber es gibt noch die ein oder andere Sache, die schon auch wichtig ist und die, wenn man sie weglässt, nicht einfach so geht. Ja, kannst mal überlegen, was das ist bei dir. Tipp, Beschneidung ist es nicht, nehme ich an. Ja, aber was sonst? Noch ein Tipp, wahrscheinlich sind es gute Dinge. Wahrscheinlich sind es sinnvolle Dinge. Aber könnte das sein, dass Paulus dir schreiben würde, ey, ich wundere mich über dich, beziehungsweise ich glaube, es hackt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.